Ihr kennt das bestimmt auch, dass ihr To-Do-Listen habt, wo ganz viele Dinge draufstehen und zu denen ihr einfach nicht kommt. Ich habe so ein Projekt auf meiner To-Do-Liste, und zwar will ich eigentlich schon seit anderthalb Jahren so eine Garderobe aus Holz für, naja, eigentlich fast mehr für meine Frau als für mich bauen, aber ich möchte halt so eine Garderobe bauen. Und irgendwie seit anderthalb Jahren steht das auf meiner To-Do-Liste, aber irgendwie werde ich immer von anderen Dingen abgelenkt. Also da ist irgendwie immer irgendwie was dazwischen kommt oder was dann irgendwie vielleicht wichtiger ist. Ich komme einfach nicht zu. Und sicherlich kennt ihr das auch. Da, weiß ich nicht, müsst ihr vielleicht noch die Reifen wechseln, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Ihr werdet abgelenkt und ihr kommt einfach nicht dazu, die Reifen zu wechseln. Oder ihr müsst noch die Babysocken für das Weihnachtsgeschenk zu Ende stricken, aber ihr werdet abgelenkt. Oder da ist immer noch ein Zimmer in eurem Haus, was renoviert werden muss, und das vielleicht schon seit Monaten oder Jahren, aber ihr werdet immer wieder abgelenkt oder es kommen irgendwelche Dinge dazwischen. Die Studenten, ihr müsst vielleicht lernen, und da sind natürlich Ablenkungen dann irgendwie herzlich willkommen, aber desto näher ihr dann zu den Prüfungen kommt, desto nerviger sind dann einfach diese Ablenkungen. Also Ablenkungen, die sind doch schon irgendwie störend, oder? Vielleicht erinnern sich noch der ein oder andere an diese Karten. Wir haben uns vor ein paar Wochen die Frage gestellt: Wie geht's mir? Wie geht's unserer Gemeinde und wie geht's der Stadt? Und mit Nehemia haben wir uns aufgemacht und haben uns diese Frage gestellt. Haben uns aufgemacht und wollten uns von Gott sagen lassen, wo sind denn unsere Löcher und unsere Risse in unserer Lebensmauer? Wo sind die Löcher und Risse in der Gemeinde? Und wo sind die Löcher und Risse in der Stadt? Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Karten gegangen ist. Ob ihr die Dinge angegangen seid, oder ob ihr vielleicht auch abgelenkt wurdet. Ob ihr vielleicht stark begonnen habt und gesagt habt: Yo, ich will mich aufmachen in diesen Erneuerungsprozess. Ich will die Löcher und Risse in meinem Leben stopfen lassen von Gott. Und vielleicht war es dann wieder der Alltag oder irgendwelche anderen Dinge, die euch davon abgelenkt haben. Mir ist es auf jeden Fall so gegangen. Und ich glaube, dass wir alle an den Ablenkungen in unserem Leben irgendwie leiden, weil wir wollen Dinge ja angehen. Wir wollen das, was auf unserer To-Do-Liste steht, wollen wir doch eigentlich umsetzen. Und trotzdem kommt irgendwas dazwischen und lenkt uns ab, und das nervt. Und bei Nehemia, da war das ganz genauso. Nehemia, der hat sich ja von Gott irgendwie aufs Herz geben lassen, was mit der Stadt Jerusalem passieren soll. Er hat auch gefragt: Wie geht's? Und daraufhin hat Gott ihm eine Antwort gegeben. Gott hat ihm gesagt, was er tun soll. Gott hat Nehemia eine Vision aufs Herz gelegt, und Nehemia hat sich dann aufgemacht nach Jerusalem und hat angefangen, diese Vision umzusetzen. Hat angefangen, an der Stadtmauer Jerusalems zu bauen. Und er wurde, wie wir auch heutzutage, von allen möglichen Dingen abgelenkt. Da waren Menschen oder Situationen, die ihn von diesem großen Bauprojekt, von dieser Vision abbringen wollten. Interessant ist, wie er immer damit umgegangen ist. In den letzten Wochen haben wir uns ja schon ein bisschen was angeschaut, und auch heute geht's wieder in der Geschichte, die wir uns heute anschauen, um solche Ablenkungen. Und ich finde es schön, dass Gottes Wort nicht nur zu Nehemia gesprochen hat, sondern dass wir auch heute davon profitieren und dass wir heute lernen können, wie wir mit Ablenkungen in unserem Leben umgehen können. Und wir schauen uns dazu die nächsten Tagebucheinträge von diesem Nehemia an. Wir sind mittlerweile in Kapitel 6 gelandet. Und da heißt es in den Versen 1 bis 2, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schaut in eure Bibeln. Wenn ihr die nicht dabei habt, könnt ihr hier vorne mitlesen. Da heißt es erstmal in Vers 1 bis 2. Und als Sanballat, Tobia und Geshem, der Araber, und unsere anderen Feinde erfuhren, dass ich die Mauer gebaut hätte und keine Lücke mehr darin war, wiewohl ich die Türen zu der Zeit noch nicht in die Tore gehängt hatte, sandte Sanballat und Geshem zu mir und ließ mir sagen: Komm und lass uns in Kephrim im Tal Ono zusammenkommen. Sie gedachten mir aber Böses anzutun. Sanballat, Tobia und Geshem, die sind uns in den letzten Wochen ja schon mal begegnet. Die waren so diese drei Schurken in der Geschichte von Nehemia, und die haben immer wieder probiert, das Bauvorhaben, die Stadtmauer zu bauen, irgendwie zu was? Sabotieren. Sabotieren, das ist ein gutes Wort, genau, zu sabotieren. Und das haben die manchmal ein bisschen erfolgreicher geschafft, manchmal mussten die Israeliten und musste Nehemia dann ein bisschen zurückschrauben und ein bisschen langsamer vorwärts gehen, aber irgendwie haben sie es nie geschafft, das Projekt zu sabotieren. Und jetzt in unserer Geschichte versuchen sie das nochmal, ein letztes Mal, weil sie wissen, die Fertigstellung der Mauer steht kurz bevor. Es sind schon keine Löcher mehr in den Mauern, die Türen sind noch nicht ganz eingesetzt, es ist noch ein bisschen was zu tun. Also jetzt die letzte Chance, dieses Projekt nochmal zu stoppen. Wenn sie das nämlich nicht schaffen würden, die drei Schurken, dann wäre ihr ganzer Einfluss, den sie ja irgendwie vorher genossen haben, der wäre dann dorthin. Und wie machen sie das? Sie schicken Boten zu Nehemia. Ganze viermal lesen wir und sie fordern Nehemia auf: Nehemia, komm, wir treffen uns in Ono. Und ihr wisst natürlich, weil ihr geografisch sicher seid, wo das ist. Ono, das ist circa 50 bis 60 Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Irgendwo in der Provinz. Da, wo eigentlich gar keiner hin will. Es ist abgelegen. Es würden ungefähr eine Tagesreise sein, bis Nehemia da ist. Dann würde er da ein bisschen irgendwie mit denen sprechen. Und dann wäre er wieder irgendwie ein, zwei Tage vielleicht unterwegs nach Hause. Also vielleicht irgendwie eine Woche, die die anderen Feinde Zeit hätten, das Bauprojekt zu stoppen, während Nehemia nicht da ist. Für uns, weiß ich nicht, wir können es uns vielleicht so vorstellen, wenn wir eine Einladung nach Hof bekommen, ist ja auch ungefähr 50, 60 Kilometer weg, da will ja eigentlich auch keiner hin, ne? Das ist ja auch Provinz. Und also wir können uns das ein bisschen vorstellen, ne? Ich weiß, da sitzen Leute aus Hof, nimmt's mir nicht so ganz übel, es ist bestimmt auch schön bei euch. Aber so ähnlich ist es, ne? Wir kriegen eine Einladung aus Hof und da fragt man sich erstmal, was soll ich denn da? Ist das da schön? So ging's Nehemia vielleicht auch. Diese drei Schurken, die laden Nehemia zum G7-Gipfel quasi in die Provinz ein. Wir kennen das ja, Angela Merkel, Obama und Konsorten, die machen das ja auch manchmal, ne? Das sind vielleicht jetzt nicht unbedingt die Schurken, aber die laden ja auch ihre ganzen Kollegen zum G7-Gipfel in irgendeine Provinz ein. Und dort reden sie dann über alle möglichen Dinge, in den letzten Jahren ganz vermehrt über den Weltfrieden. Und so ähnlich ist es für Nehemia auch gewesen. Der wurde zum G7-Gipfel nach Ono eingeladen. Und ihr müsst euch das mal überlegen. Eigentlich ist das ein ganz guter Gedanke eigentlich. Stellt euch mal vor, Angela Merkel, die würde euch einladen zum G7-Gipfel auf das Schloss Elmau. Das war jetzt ja, weiß nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr? Dieses Jahr, ne? Dort bist du mit den einflussreichen Leuten, mit den reichen Leuten gemeinsam und kannst dich da ein bisschen profilieren. Du kannst deinen Einflussbereich dadurch ein bisschen vergrößern, ein bisschen stärken. Eigentlich ein ganz lukrativer Gedanke. Zum G7-Gipfel nach Ono. Der Nehemia, der hat aber irgendwie gerochen, da kann irgendwie was nicht stimmen. Zum einen wollte er nicht nach Ono, weil das da irgendwie blöd war. Zum anderen hat er irgendwie herausbekommen, die wollen mir was Böses. Und dann hört mal, wie er mit dieser Ablenkung umgeht. Da heißt es dann nämlich weiter, in den Versen 3 bis 4. Ich aber sandte Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, ich habe ein großes Werk auszurichten, ich kann nicht hinabkommen, es könnte das Werk liegen bleiben. Wenn ich die Hand abtäte und zu euch hinabkäme, sie sandten aber viermal zu mir in dieser Weise und ich antwortete ihnen in der gleichen Weise. Nehemia, der sagt also Nein zu dieser Ablenkung, weil für ihn die Hauptsache war, dass die Hauptsache auch die Hauptsache blieb. Nehemia, der hatte ein Ziel vor Augen. Nehemia hatte eine Vision für diese Stadt Jerusalem. Er redet hier von einem großen Werk, das er zu tun hat. Und diese Vision, die hat Gott ihm aufs Herz gelegt. Und alles, was ihn von dieser Vision, von diesem Ziel abhalten würde, das hat er aus dem Weg geräumt. Da ist er nicht drauf eingegangen, weil für ihn die Hauptsache war, dass die Hauptsache auch die Hauptsache blieb. Wir können uns das vielleicht mit so einem Bild vorstellen von so einem Schiffskapitän. Nehemia war wie so ein Schiffskapitän. Dieser Kapitän hatte ein Ziel vor Augen und hat Kurs auf dieses Ziel gesetzt. Und ihr wisst vielleicht, dass es für ein Schiff, für einen Kapitän lebensnotwendig ist, auf Kurs zu bleiben. Wenn er vom Kurs abkommt, dann läuft er ganz stark in Gefahr, irgendwie auf Grund zu laufen. Ein Eisberg oder eine Sandbank oder was auch immer. Die Gefahr ist groß, wenn man vom Kurs abkommt, wenn man nicht mehr das Ziel vor Augen hat, dass man Schiffbruch erleidet. Das wusste Nehemia, deswegen hat er Nein gesagt zu diesen Ablenkungen, hat gewusst, was seine Hauptsache ist und hat an dieser Hauptsache festgehalten. Und das Gleiche gilt für uns aber auch. Wie gehen wir mit Ablenkungen in unserem Leben um? Das geht nur, wenn wir das Ziel vor Augen haben und wenn wir Kurs auf dieses Ziel genommen haben. Was ist die Hauptsache in eurem Leben, in deinem Leben? Was ist die Vision, was ist das Ziel für dein Leben, vielleicht für deine momentane Lebenssituation? Ich erinnere nochmal an diese Karten. Da haben wir uns ja überlegt, was das momentane Ziel, was die momentane Vision für unser Leben sein könnte. Und für uns bedeutet es, auf das Ziel hin ausgerichtet zu sein, die Hauptsache bleiben zu lassen, dass wir wissen, wo unsere Löcher und unsere Risse sind. Wenn wir das nicht wissen, dann geht es uns wie ein Schiff, was vom Kurs abkommt und was Gefahr läuft, einfach auf eine Sandbank zu laufen, Schiffbruch zu erleiden. Und ich mache euch Mut, da nochmal zu schauen, was die Löcher und die Risse in eurem Leben sind. Für den einen ist das vielleicht irgendetwas, was Menschen euch in der Vergangenheit angetan haben, wo ihr Dinge erlebt habt, die nicht schön waren, die tiefe Löcher und Risse und Narben in euer Leben gezogen haben. Vielleicht sind Löcher und Risse aber auch Dinge, die ihr Menschen angetan habt, wo ihr Schuld auf euch geladen habt und die wie irgendwelche Dellen und Beulen und Risse und Löcher in eurer Lebensmauer sind. Vielleicht ist dieses Loch, dieser Riss auch Lieblosigkeit oder Unbarmherzigkeit. Ihr müsst es selber wissen. Und Gott, der möchte euch darauf aufmerksam machen. Er möchte euch zeigen, er möchte euch sagen, wo die Löcher und Risse sind. Und das tut er nicht, weil er euch irgendwie was Böses will, was Schlimmes will, weil er in den Löchern, in den Wunden eures Lebens Salz reinstreuen will oder da rumpulen will. Gott, der macht das, weil er euch in das Ebenbild Jesu verwandeln möchte. Das bedeutet, dass wir Jesus ähnlicher werden sollen. Und jedes Loch und jedes Riss in unserer Lebensmauer, das stört dann noch ein bisschen. Und Jesus, der möchte diese Löcher und diese Risse heilen, reparieren, wiederherstellen. Dafür ist er auf die Welt gekommen. Jesus ist gekommen, damit unsere Löcher und Risse weggehen, geheilt werden, repariert werden, wiederhergestellt werden. Und Gott, der möchte, dass die Stadtmauer unseres Lebens wieder heil ist, wieder schön ist, wieder standhaft ist, wieder sicher ist. Gott möchte nicht irgendwie was Kleines, was Billiges mit eurem Leben tun. Nehemia hat gesagt, er hat ein großes Werk vor sich. Und wenn er davon abgehen würde, dann würde dieses große Werk liegen bleiben. Und auch mit eurem Leben hat Gott was Großes vor. Manchmal glauben wir das ja gar nicht, ne? Wieso sollte Gott irgendetwas mit meinem Leben vorhaben? Irgendetwas Großes. Und dieses Große, das sieht für jeden von euch vielleicht ein bisschen anders aus. Sieht für mich anders aus als für euch. Und trotzdem will Gott was Schönes mit euch machen, was Herrliches mit euch machen. Gott, der liebt euch und deswegen möchte er die Löcher und Risse wieder herstellen. Und ich mache euch Mut, dann nochmal in der kommenden Woche drüber nachzudenken. Was ist denn die momentane Vision, was ist das momentane Ziel meines Lebens? Draußen werden nochmal diese Kärtchen liegen, falls ihr sie nicht mehr habt. Vielleicht kann es eine Hilfe sein, um euch nochmal deutlich zu machen, was die Hauptsache ist und dass ihr diese Hauptsache im Fokus haben könnt und den Ablenkungen, die euch im Leben vielleicht begegnen, da einfach von Abstand nehmen könnt und sagen könnt, nein, das passt jetzt nicht in meine in meine Lebensvision, in mein Lebensziel, deswegen gehe ich nicht drauf ein. So hat es Nehemia gemacht und ich glaube, das war eine große und starke Hilfe für ihn. Die Ablenkungen, die sind aber nicht zu Ende gewesen, sondern die gingen noch weiter. Eine zweite Ablenkung. Die drei Schurken, die haben keine Pause gemacht. Die haben alles versucht, um dieses Bauprojekt doch noch zu stoppen. Und da lesen wir dann von einer zweiten Ablenkung. Und die steht in Nehemia 6, 5 bis 7. Doch Sanballat sandte mir zum fünften Mal einen seiner Männer, diesmal mit einem unverschlossenen Brief. Darin stand: Die anderen Völker des Landes erzählen, dass du mit den Juden einen Aufstand planst und darum die Mauer wieder aufbaust. Auch von Geshem habe ich das gehört. Anscheinend willst du König der Juden werden. Du sollst sogar schon einige Propheten beauftragt haben, dich in Jerusalem zum König von Judäa auszurufen. Von solchen Gerüchten wird natürlich auch der persische König erfahren. Darum lass uns miteinander beraten, was zu tun ist. Also, diese drei Schurken, die erhöhen den Druck noch mal ein bisschen. Viermal haben sie probiert, Nehemia in die Provinz zu locken, zum G7-Gipfel. Das hat nicht funktioniert. Und jetzt versuchen sie es noch mal ein bisschen anders. Sie schreiben noch mal einen Brief, einen fünften. Dieser Brief ist ein öffentlicher Brief. Das kennen wir ja von heute auch. Manche Menschen, die schreiben an Firmen oder an die Regierung oder an irgendwelche Organisationen, schreiben sie offene Briefe. Da schreiben sie irgendwas rein, was ihnen vielleicht nicht gefällt. Und warum tun sie das? Um den Druck zu erhöhen. Nehemia, der hatte jetzt also nicht nur den Druck von diesen drei Banausen im Nacken, sondern noch den ganzen Druck der Leute, die ringsherum um Jerusalem gewohnt haben. Die konnten alle diesen Brief lesen. Und in diesem Brief haben sie Gerüchte in das Volk irgendwie gestreut. Und das Gerücht war, dass Nehemia wohl anscheinend gesagt haben soll, dass er König werden will. Dass er Jerusalem aufbaut, damit er König sein kann. Er hat schon alle möglichen Vorrichtungen gemacht, um dann wirklich König zu sein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, was wäre passiert, wenn das Wirklichkeit gewesen wäre, wenn Nehemia König gewesen wäre. Dann hätte das natürlich, das sagt Nehemia dann ja auch, dann hätte der persische König, der über dieses ganze Gebiet damals geherrscht hat, der hätte das natürlich mitgekriegt. Und der wäre dann natürlich einmarschiert mit seinen Soldaten, mit seinen Pferden, mit seinen Wagen und der hätte das ganze Ding einfach platt gemacht. Der hätte da einfach mal einen Schlussstrich gezogen und hätte dieses ganze Bauprojekt, die ganze Stadt Jerusalem und alles, was da so ringsherum war, einfach platt gemacht. Und diese Angst, diese drei Schurken wollten die natürlich schüren. Die wollten den Druck erhöhen und haben zu dem Volk im Prinzip gesagt, ey, Leute, helft uns diesen Banausen, diesen Nehemia und sein ganzes Volk da irgendwie zu stoppen, sonst kommt der persische König und macht uns alle platt. Interessant ist, wie Nehemia darauf reagiert. Das lesen wir dann in den Versen 8 bis 9. Da heißt es dann, ich ließ ihm ausrichten, keine deiner Behauptungen ist wahr, sie sind alle frei erfunden. Unsere Feinde wollten uns Angst einjagen, um die Fertigstellung der Mauer zu verhindern. Doch ich betete, Herr, gib uns Mut und Kraft. Nehemia macht zwei Dinge, um mit dieser Ablenkung fertig zu werden. Zum einen stellt er die Dinge richtig. Er sagt, all das, was in diesem offenen Brief steht, ist erlogen, ist einfach nicht die Wahrheit und hört nicht darauf. Das Interessante ist aber, dass Nehemia sich auf keine Diskussion einlässt. Und da musste ich mal an mich denken. Also wenn Gerüchte über mich in die Welt gesetzt werden, dann gehe ich meistens nicht so damit um wie Nehemia. Was ich nämlich tue, und ich weiß nicht, vielleicht kann sich der eine oder andere damit identifizieren, ich versuche die Gerüchte aus der Welt zu schaffen. Ich versuche mit allen Mitteln, das, was über mich gesagt wird, was falsch ist, versuche ich irgendwie zu entkräftigen. Und ich lasse nicht locker, bis dieses Gerücht aus der Welt ist, beziehungsweise bis es klargestellt ist. Und warum tue ich das? Das tue ich, weil es mir um mein Ansehen geht, weil es mir um meine Ehre geht. Ich kann doch nicht zulassen, dass irgendwer ein Gerücht über mich in die Welt setzt und alle Menschen, vielleicht sogar hier in der Gemeinde, schlecht über mich denken. Das geht doch nicht. Und im Prinzip, was dahinter steckt, ist Egoismus. Dass mir das Ansehen meiner Person viel, viel wichtiger ist als irgendwas anderes. Und Nehemia, den scheint das überhaupt gar nicht zu interessieren. Der sagt zwar, es ist nicht wahr, geht dann aber weiter und macht was? Er betet. Er betet um Mut und um Kraft in dieser Situation, um mit dieser Ablenkung umzugehen. Betet um Mut, dass ihm diese Gerüchte den Rücken runterrutschen können. Und er betet um Kraft, an diesem Bauprojekt, an der Stadtmauer Jerusalems festzuhalten. Also Nehemia, der stellt zwar richtig, die Gerüchte sind falsch und das ist in Ordnung, natürlich dürfen wir das, aber was bringt es, wenn wir in irgendwelche Diskussionen verfallen und versuchen, unseren Hintern zu retten? Nehemia gibt uns ein Vorbild und sagt, ey, wenn die Gerüchte kommen, dann legt sie Gott einfach hin. Bete dafür. Bete um Mut und um Kraft. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir nur machen können. Das einfach Jesus hinzulegen und zu sagen, ich hab's nicht in der Hand, was da über mich geredet wird, ich hab's nicht in der Hand, ich bin auch nicht derjenige, der meine Gegner irgendwie überzeugt, sondern wenn irgendwer irgendwen überzeugt, dann ist das Gott. Und zu dem beten wir. Und ich finde es auch so schön, dass durch das Gebet einfach auch unser Vertrauen zu Gott zum Ausdruck kommt. Wir sagen damit, wenn wir beten, Herr, ich hab's nicht in der Hand, es geht mir auch nicht um mein Ansehen. Es geht mir um dich und um deine Stadt, um deine Mauer Jerusalem. Und die will ich vorwärts bringen. Und dafür gib mir den Mut und die Kraft. Das ist das Zweite, womit Nehemia den Ablenkungen seines Lebens begegnet. Ist aber noch nicht fertig. Die drei Schurken, die geben noch nicht auf und starten nochmal eine letzte Offensive. Und da heißt es in Nehemia 6, Vers 10, und ich kam ins Haus Schemajas, des Sohnes Delajas, des Sohnes Mehetabels, der gerade behindert war, und er sprach, lasst uns zusammenkommen im Hause Gottes, im Inneren des Tempels, und die Türen des Tempels zuschließen, denn sie werden kommen, dich zu töten, in der Nacht werden sie kommen, damit sie dich töten. Und das ist das Hinterhältigste, was diese drei Schurken tun. Die starten die letzte Offensive, sie merken, die Mauer ist fast fertig und wenn wir jetzt nicht schaffen, dieses Projekt zu stoppen, dann haben wir verloren. Dann können wir einpacken und können nach Ono, können nach Hof ziehen, in die Provinz. Und wie tun sie das? Das tun sie ganz fromm. Dieser Schemaja, der uns hier vorgestellt wird, das ist angeblich ein Prophet, so steht's hier. Und dieser Prophet, der sagt Nehemia, komm in den Tempel, such Schutz bei Gott. Das ist doch eigentlich, das würde ich auch jedem raten, wenn du irgendwelche Probleme hast, dann flieh zu Gott. Da bist du gut aufgehoben, da bist du in Sicherheit. Da findest du Zuflucht, die Bibel ist voll davon, wo Gott sagt, ey, kommt her, kommt unter meine Arme, unter meine Flügel und sucht Zuflucht bei mir. Ganz fromm, ganz super. Was ist dann daran bitte falsch? Wir lesen weiter. Da heißt es dann nämlich in den Versen 11 und 14, ich aber sprach, also Nehemia sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen, sollte ein Mann wie ich in den Tempel gehen, um am Leben zu bleiben? Ich will nicht hineingehen, denn ich merkte, dass nicht Gott ihn gesandt hatte. Denn er sagte die Weissagungen über mich, weil Tobia und Sambalat ihm Geld gegeben hatten, damit ich mich fürchten und so handeln und mich verfehlen sollte, dass ein böses Gerücht aufkäme, damit sie mich verhöhnen könnten. Gedenke, mein Gott, des Tobia, des Sanballat, nach diesen ihrem Tun, auch der Prophetin Noadja und den anderen Propheten, die mich abschrecken wollten. Woran merkt Nehemia, dass diese Ablenkung nicht von Gott ist, sondern dass die drei Schurken dahinter stecken und das Bauprojekt Gottes stoppen wollen? Ich glaube, dass Nehemia bibelfest war. Dass er sich in der Bibel auskannte. Denn er wurde in den Tempel eingeladen, in das Innere des Tempels, um dort Schutz zu suchen. Und Nehemia wusste, dass das verboten war. Nehemia wusste, dass er zwar in den Vorhof vom Tempel konnte, das war natürlich klar, da mussten früher dann die Opfer auch getätigt werden, da durften die Leute hin, gar kein Problem. Aber Nehemia wusste, dass wenn er in das Innere des Tempels geht und sich dort noch einschließen würde, dann würde er große Schuld auf sich laden. Das hat Mose so in den ersten fünf Mosebüchern hat er das klargestellt. Und das wusste auch Nehemia. Nehemia konnte also dieser Ablenkung entgegentreten, weil er sich in Gottes Wort auskannte. Und wenn er darauf reingefallen wäre, dann, sagt er selber, dann würde sein ganzes Werk, seine ganze Person diskreditiert werden. Dann würden die Leute ihn wahrscheinlich auch umgebracht haben, weil die frommen, selbst die frommen Juden, für die war das eine Katastrophe, wenn der Tempel Gottes irgendwie entheiligt werden würde. Und Nehemia, der kannte sich in Gottes Wort aus und konnte dem entgegnen. Für uns ist es genauso wichtig, dass wir uns in Gottes Wort auskennen. Wenn Ablenkungen uns begegnen und irgendetwas nicht mit Gottes Wort übereinstimmt, dann ist das immer ein klares Indiz, dass uns das von unserem eigentlichen Weg, von unserem eigentlichen Ziel, von unserer eigentlichen Vision ablenken will. Und ich weiß, viele von euch, die lesen in der Bibel, die machen das regelmäßig. Manche machen das mit einem Plan, wo sie einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren durch die Bibel gehen. Manche sind da ein bisschen spontaner, flexibler, die lesen dann hier und lesen da. Das ist alles gut. Macht es regelmäßig, macht es kontinuierlich. Denn indem wir uns von Gottes Wort prägen lassen, können wir den Ablenkungen unseres Lebens begegnen, können sie sehen, können überhaupt erstmal erkennen, dass es überhaupt Ablenkungen sind, weil oft sind es ja fromme Dinge, die uns von unserem Weg, von unserem Ziel, von unserer Vision ablenken wollen. Wir starten heute in das neue Kirchenjahr, heute ist der erste Advent. Vielleicht ist auch heute ein Zeitpunkt, wo ihr euch nochmal sagt, okay, jetzt will ich es nochmal ein bisschen ernst nehmen mit dem Bibellesen. Möchte vielleicht einen Plan starten, möchte vielleicht mir 1, 2, 3 Bücher aussuchen, die ich im nächsten Jahr einfach durchackern will und wo ich einfach Gottes Wort besser kennenlernen möchte. Vielleicht wartet ihr auch noch bis Silvester und startet dann mit den guten Vorsätzen ins neue Jahr. Es ist ganz egal, wann ihr das macht, aber tut es. Es ist lebensnotwendig. Denn wir alle, wir wollen uns ja eigentlich nicht ablenken lassen, oder? Wir wollen doch die Dinge klarkriegen, wir wollen doch die Dinge umsetzen in unserem Leben. Und Ablenkungen, die stören einfach. Und Gottes Wort hilft uns, diesen Ablenkungen entgegenzutreten. Wie machen wir das ganz praktisch? Diese Woche. Was können wir diese Woche machen, damit wir uns nicht so schnell ablenken lassen? Ich glaube, dass es wichtig ist, uns nochmal neu auf das Ziel hin auszurichten. Dass wir nochmal uns fragen, wo möchte Gott an uns arbeiten? Wo möchte er uns schön machen? Wo möchte er uns herrlich machen? Wo möchte er uns heilen? Und vielleicht nimmst du nochmal diese Kärtchen und dann machst du es diesmal ein bisschen anders. Du liest es dir nicht nur einmal durch und legst es dann irgendwie zur Seite, sondern du schreibst einfach mal auf, was Gott dir dann gezeigt hat. Du schreibst einfach mal auf, wo Gott dir die Löcher und die Risse deines Lebens aufgezeigt hat. Und das hältst du im Hinterkopf. Legst es irgendwo an eine Stelle, wo du es siehst, in deine Bibel, weil du startest jetzt ja einen neuen Bibelleseplan. Kannst du das als Lesezeichen vielleicht gleich nehmen. Oder du machst dir eine Notiz im Handy, was regelmäßig daran erinnert. Schau auf das Ziel. Schau auf die momentane Vision deines Lebens. Wo möchte Gott dich wiederherstellen? Und das Zweite, bete. Bete um Mut und um Kraft, dass Gott dir hilft, den Ablenkungen, die dich von diesem Ziel ablenken wollen, dass du denen entgegnen kannst. Und drittens, lese in der Bibel. Stellt euch mal vor, wir würden alles Leute sein, die auf das Ziel hin ausgerichtet leben, die wissen, wo das Ziel ist, die Kurs gesetzt haben. Stellt euch mal vor, wir sind alles Menschen, die regelmäßig beten, die um Mut und um Kraft beten. Stellt euch mal vor, wir sind Leute, die Gottes Wort lesen, die sich darin auskennen. Was könnte passieren? Vielleicht würde eure Lebensmauer, die Mauer unserer Gemeinde und die Mauer unserer Stadt vielleicht auch bald so aussehen. Keine Löcher, keine Risse. Vielleicht wäre es eine Mauer, die Sicherheit geben würde, die standhaft sein würde. Und stellt euch mal vor, wir sind Menschen, deren Lebensmauer repariert wird, wo Jesus uns ihm ähnlicher macht, wo wir in das Bild Jesu Christi verwandelt werden. Was für Auswirkungen würde das auf unsere Umgebung haben? Auf eure Nachbarschaft, auf eure Familie? Wenn die Leute sehen, wow, in diesem Menschen, da passiert irgendwie was. Der war zerfressen von Wut. Der war lieblos, der war unbarmherzig. Was ist mit dem passiert? Auf einmal begegnet er mir so freundlich, so nett. Das kann gar nicht anders sein, als wenn Menschen darauf aufmerksam werden und Jesus in euch sehen werden. Und Menschen, die werden anfangen, Jesus zu vertrauen. Und die werden die Ewigkeit bei Jesus verbringen können, weil ihr euch heute entscheidet, den Ablenkungen in eurem Leben standzuhalten. Weil ihr euch heute entscheidet, auf das Ziel hin ausgerichtet zu leben. Weil ihr euch heute entscheidet, diese Woche um Mut und um Kraft zu beten. Und weil ihr euch heute entscheidet, in Gottes Wort zu lesen. Ich mache euch Mut. Nehmt dieses Kärtchen, betet und lest die Bibel. Und denn die Ablenkung, ihr werdet sie erkennen und sie werden keine Macht mehr über euch haben und ihr werdet aufgebaut. Ihr werdet eine Mauer, die standhaft ist, die ohne Löcher und ohne Risse ist. Lasst mich noch für uns beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir dir so am Herzen liegen. Dass du nicht möchtest, dass wir so bleiben, wie wir sind. Du liebst uns, wie wir sind. Und du wertschätzt uns so, wie wir sind. Aber deine Liebe geht viel weiter. Du gibst dich gar nicht damit zufrieden, sondern du möchtest, dass wir herrlich werden, dass wir schön werden, dass die Löcher und die Risse in unserem Leben, in dieser Gemeinde und auch in unserer Stadt, dass sie verschwinden. Dass Wiederherstellung geschieht, Herr. Und der Teufel, der möchte natürlich, dass das nicht passiert. Ist dein größter Gegenspieler, dein größter Feind. Und er wird alles versuchen, um uns davon abzulenken. Er wird es auf die fromme Tour versuchen. Er wird es auf die miese, hinterhältige Tour versuchen. Und wir brauchen dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Ablenkung zu erkennen und ihnen dann auch standzuhalten. Und ich danke dir so für Nehemia, dass du uns zum Vorbild gegeben hast, dass wir von ihm lernen können. Du hast Nehemia geholfen und das ganze Projekt hat geklappt und du möchtest auch uns helfen und unser Projekt wird klappen. Ich möchte dich bitten, dass wir diese Woche von dir uns ganz neu auch schenken lassen, wo unsere Löcher und Risse sind, was das Ziel und die Vision unserer momentanen Lebenslage ist und helfe uns, den Blick darauf zu setzen und nicht davon abzuweichen. Möchte ich bitten, dass du uns immer wieder daran erinnerst, zu beten um Mut und Kraft und du wirst sie uns schenken. Und ich möchte dich bitten, dass wir ganz neu auch wieder Liebe zu deinem Wort empfangen, dass wir es lieben, dein Wort zu lesen, es zu studieren, es auch auswendig zu lernen und es zu befolgen, weil es einfach so gut ist, Herr, nach deinem Wort zu leben. Danke, dass du uns dadurch auch vor Ablenkungen bewahrst, uns darauf aufmerksam machst. Und Herr, wir können es nicht alleine schaffen, dessen sind wir uns bewusst, sondern wir sind auf dich und auf deine Gnade angewiesen. Und die ist da. Und deswegen haben wir Hoffnung, Herr. Amen.